EU-OSHA ist die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Sie hilft, Arbeitsplätze sicherer, gesünder und produktiver zu gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Kann-Podcast-Folge. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Ich bin Katharina von Rümon-Lipinski von der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Im Kann-Podcast greifen wir Themen aus der Arbeit der Kann und des Arbeitsschutzes auf und lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen. EU-OSHA ist eine von aktuell über 30 dezentralen Agenturen in der EU. Sie sammelt, analysiert und verbreitet Informationen über bestehende und neue Risiken zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Sie unterstützt EU-Institutionen sowie die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Arbeitsschutzpolitik. Zudem führt sie europaweite Sensibilisierungskampagnen durch und stellt praktische Werkzeuge wie Eura und OSHWiki zur Verfügung, um Unternehmen bei der Prävention zu unterstützen. Was genau das ist, dazu kommen wir später noch. Die EU-OSHA hat ihren Sitz in Bilbao in Spanien. Heute zu Gast im Podcast ist Dr. Dietmar Elsler. Er ist Senior Research Project Manager bei der EU-OSHA und wir sprechen darüber, was die Arbeit in der Agentur ausmacht und welche Themen aktuell im Fokus der Arbeit stehen. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Dr. Elsler.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Römer-Lipinski.
Herr Elsler, zu Beginn interessiert mich, wie Sie zur EU-OSHA gekommen sind und was Ihr Aufgabenfeld dort umfasst.
Ja, also ich beschäftige mich schon lange mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Also ich habe Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, dann mit so einem Schwerpunkt auch auf Arbeitswissenschaft. Und ich bin dann zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz gekommen und war da auch in der Abteilung für internationale Zusammenarbeit. Ich hatte vorher in meiner Doktorarbeit auch Themen des internationalen Arbeitsschutzes bearbeitet. Wir hatten da Themen wie zum Beispiel mit den damals neuen Mitgliedsländern der EU. Wir hatten ein Projekt mit Bulgarien zum Beispiel und da habe ich dann den Arbeitsschutz in Bulgarien und Deutschland verglichen. Das war eine sehr spannende Zeit damals und bin dann von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz entsendet worden zur Europäischen Union als Seconded National Expert. Und bin dann nach diesen 2 Jahren als Projektmanager auch übernommen worden und kann da also meine Interessen für Arbeitsschutz und internationale Zusammenarbeit perfekt verbinden. Insofern ist das wirklich ein Traumjob für mich. Und mein Aufgabenfeld ist so die Projektkoordination, also Projektmanagement, dass ich eben wissenschaftliche Projekte initiiere von der Ausschreibung, Betreuung der Projektpartner bis dann hinterher zum Abschlussbericht, dass der auch veröffentlicht wird. Und auch kommuniziert wird. Also da bin ich sehr, ziemlich viel auf Kongressen unterwegs, auch in Deutschland, bei der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft zum Beispiel, bei dem A+A-Kongress, um da eben diese Erkenntnisse auch zu verbreiten. Und dann haben wir einen regen Austausch mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit unseren Sozialpartnern. Also ich denke mal, auf die genaue Struktur kommen wir ja dann noch zu sprechen.
Genau. Und
Ja.
welche Themen betreuen Sie ganz konkret?
Ja, von Anfang an haben mich diese wirtschaftlichen Aspekte des Arbeitsschutzes sehr interessiert. Also da haben wir einmal die Kosten für die europäische Volkswirtschaft, also was kosten arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen. Wir schätzen, das sind so 3,4% des Bruttoinlandsprodukts, also 640 Milliarden Euro. Also ist schon mehr als der Bundeshaushalt mit 525 Milliarden Euro. Also wie gesagt, das ist eine Schätzung. Aber dann eben auch Cost-Benefit-Analysen für Unternehmen, dass es sich lohnt, in Prävention zu investieren. Oder auch, wie man wirtschaftliche Anreize kreieren kann, zum Beispiel durch Bonus-Malus-Systeme, wie das in Deutschland mit den Berufsgenossenschaften gemacht wird. Dann habe ich gerade ein größeres Projekt abgeschlossen zum Thema Supporting Compliance. Also was sind die Schlüsselfaktoren für Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften? Einmal, wie kann die staatliche Aufsicht das unterstützen? Was gibt es da für neue Möglichkeiten durch Digitalisierung, durch KI? Wie können wir die Präventionsdienste besser unterstützen? Oder auch, wie können wir den Arbeitsschutz besser in die Lieferkette mit einbinden? Also, dass zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen das besser berücksichtigt wird oder Wir hatten ein anderes Projekt zu Lieferketten in der Landwirtschaft zum Beispiel, wie Supermärkte darauf achten, dass also nicht nur die Produkte gut sind, sondern auch die Arbeitsbedingungen bei den Landwirten zum Beispiel, auch in anderen Ländern, wie das gewährleistet wird. Und ich bin halt auch sehr involviert in unsere Kampagnen, weil ich da das Netzwerk unserer Kampagnenpartner koordiniere. Das können größere Unternehmen sein. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Monaten jetzt ein Meeting bei Siemens in München, auch ein starker Unterstützer unserer Kampagne. Aber es gibt auch eben andere namhafte deutsche Unternehmen, Dekra, SAP oder ZF zum Beispiel sind dabei, aber auch Toyota, Seat, also ganz viele Unternehmen, aber auch die Sozialpartner und die Berufsverbände, wie zum Beispiel in Deutschland ist ja der VDSI, der Verband der Sicherheitsingenieure, und die haben dann auf europäischer Ebene den Verband ENSPO, und ENSPO ist dann auch wieder in unserer Kampagne aktiv. Und ich habe also das Vergnügen, diese Kampagnenpartner zu koordinieren. Das ist auch eine sehr interessante Aufgabe.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann möchte ich zur Organisation EU-OSHA selbst kommen. Was genau macht
Ja.
die EU-OSHA und welche Aufgaben und Funktionen übernimmt sie? Für wen ist sie Ansprechpartner?
Die Agentur, also wir sind ja die Agentur für Arbeitsschutz und Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in Europa. Schwieriger Name. Ja, also wir sammeln und analysieren Informationen zu Risiken am Arbeitsplatz und machen dann dieses Wissen nutzbar für die Politik, die Unternehmen und die Beschäftigte. Und Ziel ist es also, die Arbeitsplätze in Europa sicherer, gesünder und produktiver zu machen. Und das organisieren wir eben mit einem europäischen Austausch. Wir sind sozusagen so also eine europäische Austauschplattform und schaffen dadurch auch einen europäischen Mehrwert. Wir haben auch letztes Jahr unsere neue Strategie verabschiedet. Also in der haben wir 3 strategische Handlungslinien definiert. Also einmal Bereitstellung von Wissen, von Fakten, dass wir Studien machen zu bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Umweltschutz und Arbeitsschutz. Oder ich hatte dieses Supporting Compliance Projekt, wie man die Einhaltung von Vorschriften unterstützen kann, aber auch psychische Belastung wäre ein anderes großes Projekt, Muskel-Skeletterkrankungen oder jetzt Arbeitsschutz im Gesundheitssektor. Der zweite große Bereich sind unsere Tools und Instrumente, wie zum Beispiel das EURAD, unser Risk Assessment Tool, also Gefährdungsanalyse Tool auf Deutsch. Dann oder so Dinge wie unser OSHA-Wiki, unser Wikipedia für Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz, was dann auch Experten verifiziert ist, also von Experten, die wir beauftragen oder die wir dann überprüfen. Und dann haben wir noch unsere großen Kampagnen, unsere Sensibilisierungs- und Vernetzungsmaßnahmen, wo wir dann verschiedene Interessensträger einbinden, eben auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben eine dreigliedrige Organisation sind. Also unser Aufsichtsrat besteht aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierungsvertretern der 27 EU-Länder. Also muss man 27 mal 3 plus noch die Europäische Kommission und andere Beisitzer, die dabei. Also wir haben einen größeren Aufsichtsrat, als wir Mitarbeiter haben. Also wir sind nur 65 Mitarbeiter. Und glaube ich, fast 90 Mitglieder im Aufsichtsrat, der dann zweimal im Jahr tagt und der unsere Strategie und unser Arbeitsprogramm verabschiedet.
Das ist ja ein bisschen wie bei uns, bei der
Ja.
Cannes. Wir haben auch, wenn alle Mitglieder und auch die stellvertretenden Mitglieder da sind, dann sind das auch mehr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Ah ja.
Geschäftsstelle.
Ja.
Sie hatten das ja schon angedeutet, dass Sie Projekte durchführen, wodurch die EU-OSHA die nötige Fachexpertise dann gewinnt, um eben Fakten
Ja.
und Wissen über aktuelle, neue und vielleicht auch zukünftige Risiken im Bereich Arbeitsschutz dann bereitstellen zu können. Wie
Ja.
ist das konkret? Also wer führt solche Projekte durch? Das vergeben Sie nach extern?
Ja, die meisten Projekte vergeben wir extern. Also wie gesagt, wir haben erstmal das Arbeitsprogramm, unsere Strategie und dann darauf das Arbeitsprogramm. Das wird von unserem Aufsichtsrat verabschiedet. Zum Beispiel, wenn wir eine Idee entwickeln für ein neues Projekt. Also ich hatte jetzt ein neues Projekt, wäre jetzt zu Unfallprävention. Da entwickle ich also eine Ex-ante-Evaluation. Das macht man so für verschiedene europäische Projekte oder auch Gesetzgebungsverfahren. Da guckt sozusagen, was wäre der Nutzen so eines Projektes auf europäischer Ebene. Und wenn das sozusagen genehmigt ist von den verschiedenen Gremien, dann kriegen wir ein Budget dafür und da werden dann Forschungsprojekte ausgeschrieben. Und da bin ich jetzt dabei. Also da gibt es eben ganz klare Regeln. Je nachdem, wie viel Budget das Projekt hat, muss ganz öffentlich ausgeschrieben werden oder es werden, müssen mindestens 5 Anbieter angeschrieben werden. Aber also ich glaube, bei den größeren, die werden alle im Internet publiziert, dass sich eben auch mehr als diese 5, sage ich mal, bewerben können, um da die besten Anbieter herauszuholen sozusagen. Und das können, in der Regel sind es so Konsortien, verschiedene Universitäten, die in dem Bereich aktiv sind, oder auch Beratungsfirmen oder Forschungsinstitute, wie jetzt in Deutschland auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz oder die berufsgenossenschaftlichen Institute, die können sich da natürlich auch bewerben. Ja, und zu den Methoden, wie wir das so machen. Ja, wir haben dann eben einerseits diese Studien, wo wir wirklich dann also auch die Literatur sichten, was für eine Evidenz gibt es zu dem Thema. Dann organisieren wir auch viele Expertenworkshops. Also wir haben natürlich die Gremien, aber zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, bevor wir jetzt mit einem neuen großen Projekt zur Unfallprävention loslegen, machen wir dann einen Expertenworkshop, wo wir also die Koryphäen auf dem Gebiet auf europäischer Ebene sozusagen einladen und natürlich auch die Sozialpartner, Unternehmen, Fachverbände, was die zu dem Thema sagen und was die denken, was wir auf europäischer Ebene dazu beitragen könnten. Und die Projekte haben dann auch viel Fallstudien, Interviews, um die Praxis da reinzubringen, um eben diese Forschungserkenntnisse auch in der Praxis anwendbar zu machen. Und dann haben wir, weil Sie gefragt haben nach zukünftigen Risiken, auch noch diese Foresight Studies, wo wir gucken, welche Szenarien gibt es für die Zukunft. Ein aktuelles Projekt ist da auch Umweltschutz und Arbeitsschutz. Und da guckt man, wie kann sich das in 20, 30 Jahren entwickeln und dann werden verschiedene Szenarien aufgebaut und wir haben das zum Beispiel so gemacht, so eine Art Vier-Felder-Schema. Also man kann sich einerseits angucken, wie entwickelt sich der Arbeitsschutz und andererseits, wie entwickelt sich der Umweltschutz und man natürlich, das Ideale wäre jetzt oben rechts, dass beides sich sehr gut entwickelt, aber es könnte auch sein, dass die Regierungen sagen, wir müssen jetzt ganz viel für den Umweltschutz machen und dann fällt der Arbeitsschutz ein bisschen hinten rüber. Oder mal umgekehrt, man sagt, man hat jetzt ganz viele wirtschaftliche Probleme. Umweltschutz ist überhaupt nicht mehr wichtig. Wir konzentrieren uns nur noch auf die Arbeitsplätze. Das könnte auch sein. Also wir versuchen, verschiedene Szenarien durchzuspielen und wie man darauf dann reagieren kann.
Das klingt interessant. Ich sehe doch einige Parallelen auch zu unserer Arbeit, nur dass wir halt national aktiv sind und dementsprechend ist das alles etwas kleiner bei uns, aber das mit den Ausschreibungen und so weiter, das können wir auch gut. Eine Aktivität, die Sie ja auch schon angesprochen haben, der EU-OSHA, sind die jeweils auf 2 Jahre angelegten Kampagnen für gesunde Arbeitsplätze. Und mit diesen Kampagnen soll ja immer für einen bestimmten Aspekt sicherer und gesunder Arbeit sensibilisiert werden. Und die Kampagne, die zum Beispiel von 2023 bis 2025 lief, hatte sich der Thematik sicher und gesund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung gewidmet. Können Sie was dazu sagen, wie diese Kampagne gelaufen ist, was so vielleicht Highlights waren und welchem Thema sich die kommende Kampagne widmen wird?
Ja, also die Highlights sind sicherlich die großen Veranstaltungen, die wir durchführen. Am Ende jeder Kampagne haben wir so einen Summit, einen Gipfel der Arbeitsschutzkampagne. Das war jetzt im letzten November in Bilbao, ein Kongress mit 400 Personen, wo nochmal die wichtigsten Themen der Kampagne und natürlich alle Beteiligten da eingebunden wurden, wie zum Beispiel den nationalen Focal Points. In Deutschland ist das die BAUA, die auch sehr viele Forschungsprojekte dazu beigetragen hat. Dann haben wir auch eine Evaluation gemacht unter den Mitgliedsländern, unter unseren Stakeholdern. Es wurde also sehr positiv bewertet, die Relevanz der Kampagne, aber auch die Wirksamkeit der Sensibilisierung und der Austausch guter Praxis. Wir hatten über 410.000 Besucher auf der Webseite. Also unser Newsletter hatte 16.000 Abonnementen. Und wir haben auf Social Media hatten wir 14 Millionen Aufrufe. Also wir sind da zunehmend aktiv auf LinkedIn, Facebook und auf anderen Kanälen. Und wir haben über 4.000 verschiedene Aktivitäten. Also wir haben auch Fördertöpfe für die Focal Points, dass die Veranstaltungen organisieren können, Schulungen. Wir haben auch circa 100 Kampagnenpartner, wie eben schon erwähnt. Das können Firmen sein, das können Verbände sein, die dann auch Veranstaltungen organisieren und das sozusagen alles auf freiwilliger Basis und dass die dann natürlich auch durch unsere Kanäle kommunizieren können. Und ich glaube, für die Kampagnenpartner ist wichtig, ist einfach der Austausch guter Praxis, dass man sich bei den Unternehmen trifft und dort ganz praktisch angucken kann, wie läuft die Produktion, wie ist da Arbeitsschutzmanagement eingebunden und dann eben auch, dass man das vielleicht auch sichtbar macht über unsere Webseite oder auf Kongressen. Und wir hatten dann auch die Unterstützung von wichtigen EU-Persönlichkeiten, zum Beispiel der Generaldirektor von DG Employment, Mario Nava, war auf verschiedenen Veranstaltungen, dann die Vorsitzende des Europäischen Parlaments, des Employment-Ausschusses, Lee Anderson, war auf mehreren. Zum Beispiel, wenn wir die Kampagne eröffnen oder wir haben in Brüssel alle 2 Jahre so einen Good Practice Exchange mit den Kampagnenpartnern, da war dann auch der EU-Kommissar, der damalige Nicolas Schmit dabei. Und wir rechnen auch damit, dass die neue EU-Kommissarin Roxana Minsato, dass die dann kommt zu der Eröffnung unserer nächsten Kampagne im Oktober in Brüssel. Und die wird dann zur psychischen Belastung sein.
Sie hatten das gerade angesprochen, Focal Points. Da können sich vielleicht nicht alle, die uns zuhören, was drunter vorstellen. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen? Vielleicht auch noch mal zur Organisation der EU-OSHA generell?
Also ich hatte eben schon mal den Aufsichtsrat angesprochen, war das sozusagen ja so ein beratendes Gremium und mit den Focal Points arbeiten wir mehr operativ zusammen. Das ist bei uns in Deutschland bei der BAUA, die Frau Nathalie Henke, also schöne Grüße gehen raus, mit denen wir da intensiv zusammenarbeiten. Aber die Frau Henke hat dann in Deutschland auch nochmal ein dreigliedriges Netzwerk oder da sind eben die Sozialpartner dabei, die Regierung, die Berufsgenossenschaften, die, wenn wir jetzt eine Anfrage haben an Deutschland, sage ich mal, zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zu Arbeitsunfällen, psychischen Belastungen, habt ihr da neue Forschungsberichte, habt ihr Fallbeispiele, dann kriegt das die Frau Henke bei der BAUA und die verteilt das bei sich einmal in der großen BAUA, ob es da irgendwas gibt, aber dann auch in den eben mit den Berufsgenossenschaften zum Beispiel oder die anderen Beteiligten im Netzwerk und das wird dann auch wieder durch den Focal Point zu uns zurückgeleitet. Aber es werden auch verschiedene Veranstaltungen in Deutschland durchgeführt, zum Beispiel für die Kampagne. Es gab für die Digitalisierungskampagne gab es einen Kampagnenauftakt und Kampagnenabschluss und da waren dann auch die Präsidentin der BOA, die Frau Rothe war anwesend oder die hochrangige Vertreter der Berufsgenossenschaften. Also der Focal Point ist dann für den Kontakt zum Mitgliedsland und auch für die Umsetzung der Kampagne in dem Land zuständig.
Die CAN arbeitet an der Schnittstelle zwischen Normung und Arbeitsschutz. Nochmal ein spezielles Thema. Unter anderem durch Normen wird sichergestellt, dass Produkte wie Maschinen oder persönliche Schutzausrüstung oder auch andere Arbeitsmittel, die am Arbeitsplatz zum Einsatz kommen, sicher gestaltet sind. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Ist Normung auch für Ihre Arbeit ein Thema?
Ja, für uns sind Normungen ist ein ganz zentraler Hebel, um Sicherheit konkret umzusetzen. Wir haben ja die europäische Gesetzgebung, die sehr allgemein ist, die dann in nationales Recht umgesetzt wird. Und dann braucht man eben noch praktische Normen, um das umzusetzen. Wie Sie sagten, für Maschinensicherheit, für persönliche Schutzausrüstung. Oder jetzt bei der Digitalisierungskampagne haben wir das auch gemerkt. Es gibt ja den EU AI Act, also zur künstlichen Intelligenz. Und da gibt es ja auch Normungsvorschläge zum Risikomanagement für künstliche Intelligenz oder zur Cybersicherheit von KI-Systemen. Also ich denke, da spielt Normung eine wichtige Rolle. Und auch bei dem anderen großen Thema Arbeitsschutzmanagement, da gibt es ja die DIN ISO 45001 oder eben zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja auch dieses Thema der Arbeitsschutz und Lieferketten. Und da gibt es ja in Deutschland auch das Lieferkettengesetz und auch eine europäische Lieferkettenrichtlinie. Und da bei diesem Thema Corporate Social Responsibility, da gibt es ja auch sehr viele Indikatoren dann, wie das gemessen werden kann. Und da wurden wir auch schon verschiedentlich angefragt. Ich denke mal, unsere Projekte dann zu den Lieferketten haben dann eben praktische Beispiele geliefert, wie man so etwas umsetzen kann.
Als abschließende Frage würde mich noch interessieren, was aus Ihrer Sicht so der größte Mehrwert ist, den die Arbeit der EU-OSHA-Arbeitsschützer in Deutschland oder auch generell in Europa bietet.
Ja, also ich denke mir, wir bündeln europäisches Wissen im Arbeitsschutz. Wir sind so die Schnittstelle zwischen Forschung, Politik und der Praxis. Und ich habe mich ja viel auch mit Wirtschaftlichkeit beschäftigt. Also Prävention lohnt sich auf jeden Fall auf volkswirtschaftlicher Ebene und auf betrieblicher Ebene. Und das kann man eben durch den internationalen Austausch noch effektiver gestalten. Jetzt zum Beispiel bei dem Projekt zu Supporting Compliance, da haben wir jetzt angeguckt, was gibt es innovative Beispiele jetzt, wie kann man die Aufsicht verbessern? Da gibt es zum Beispiel in den nordischen Ländern, die sind da in der Digitalisierung schon ganz weit vorne, dass jeder Aufsichtsbeamte kriegt ein Tablet, der dann sagt, wo ist der nächste Betrieb, wo ich hin muss, oder dass die Betriebe nach dem Risiko schon auswählen kann, sozusagen. Und dass wirklich die Betriebe mit dem größten Risiko erfasst werden, weil ich kann ja mit einer begrenzten Anzahl an Aufsichtspersonen kann ich nur eine relativ geringe Zahl der Betriebe überhaupt besichtigen, dass ich die möglichst effektiv dann steuere. Oder in anderen Ländern, ich glaube in baltischen Ländern, die machen auch die setzen Drohnen ein, um zum Beispiel Baustellen zu überwachen und so weiter. Also da sind andere Länder jetzt Vorreiter. Ich fand jetzt in Deutschland zum Beispiel interessant, diese Projekte zu wirtschaftlichen Anreizen, also nicht nur Bonus-Malus-Systeme, sondern auch konkrete Maßnahmen wie Schulungen, Arbeitsschutzmanagementsysteme oder Beschaffung von sicherem Equipment beim Bau zum Beispiel. Das finde ich ein sehr interessantes Vorgehensweise, um auch kleinere Betriebe da zu erreichen. Und da haben sich dann auch andere Länder für diese Beispiele interessiert, zum Beispiel in Italien oder Spanien, die dann geguckt haben, was macht Deutschland da zum Beispiel. Also da finde ich, können die Länder auf ja unterschiedlichen Ebenen also viel voneinander lernen und diesen Austausch finde ich dann sehr spannend auf europäischer Ebene. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, also diese Evidenzbasiertheit, dass wir eben auch große Befragungen durchführen, zum Beispiel die ESSENA Survey, European Survey of New and Emerging Risks. Da werden also, glaube ich, 45.000 Unternehmen wurden befragt, also in den größeren Ländern wie Deutschland dann eben mehr Unternehmen als in den kleineren, um das repräsentativ zu kriegen und auch kleinere Unternehmen, also bis zu 5 Mitarbeitern werden da befragt. Und auch, dann haben wir auch noch eine Arbeitnehmerbefragung, die nennt sich OSHPALS, sozusagen am Puls der Arbeitnehmer, auf Englisch dann eben umgesetzt. Und da haben wir zum Beispiel sehr interessante Ergebnisse, inwieweit zum Beispiel die Arbeitnehmer sich durch höhere Temperaturen schon eingeschränkt fühlen, zum Beispiel Stichwort Klimawandel. Da fehlt es ja oft an repräsentativen Daten oder dass man es vergleichen kann, ne? Also da sind halt die zum Beispiel die Unfallzahlen und so weiter, das ist jetzt alles auch ein schwieriges Thema, aber wie man die Zahlen zwischen den Ländern vergleichen kann, das ist ein schwieriges Thema, sage ich mal. Und wenn man dann Befragungen hat, die also wirklich die gleichen Fragen sind, die getestet worden sind, dann hat man da vergleichbare Daten aus den europäischen Ländern.
Klar, weil es dann einfach von der europäischen Ebene
Genau.
eben koordiniert wird, ne?
Genau,
Das
ja.
stimmt, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Roman-Depinski.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Weiterführende Infos zur Folge finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wenn Sie eine Frage an uns haben oder ein Thema für eine Podcast-Folge vorschlagen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@kann.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Kann-Podcast am besten und geben Sie uns auch gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.